Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hockeyverband und unterstützt von Run Forward Media in persona mit Marie. Hallo Marie, dass du wieder da bist heute. Sehr schön.
Ja, hallo Heiko.
Sehr gut. Und ja, wir beide kennen uns ja schon. Insofern haben wir gar keine Fragen, die wir uns mal gegenseitig stellen können. Insofern ist es immer ganz gut, wenn wir einen Gast haben in unserem Podcast. Und das ist heute Pascal. Hallo Pascal, schön, dass du da bist.
Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein.
Jetzt werden sich wahrscheinlich alle fragen, wer ist Pascal, weil in Hockeykreisen wirst du ja von allen Paco genannt. Stell dich doch mal einmal bitte kurz vor, auch wenn dich einfach alle aus der Hockey-Community kennen, aber wir haben auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht Teil der Hockey-Community sind, noch nicht, Betonung. Insofern sag einfach mal 1, 2, 3 Sätze zu dir.
Ja, also ich bin Paco, wie schon erwähnt, in den Hockeykreisen dadurch bekannt, bin 33 Jahre alt, arbeite seit 15 Jahren als hauptamtlicher Jugendtrainer, bin da auch in Hockey Deutschland schon eigentlich ganz gut rumgekommen, komme ursprünglich aus Düsseldorf, bin jetzt seit 6 Jahren bei der TSG Bergedorf, war vorher beim MTV Kronberg in Hessen, also durch ganz Deutschland quasi schon durchgekommen.
Ja, du hast schon gesagt, du bist als Trainer tätig, aber spielst du auch selber noch Hockey?
Ja, ich spiele selber auch noch Hockey in Bergedorf bei den Herren. Das ist zwar die unterste Liga, aber so ein bisschen fit halten muss man sich ja doch noch und deswegen spiele ich da ein bisschen mit.
Was macht die TSG Bergedorf aus? Ich habe angelesen, dass ihr auf Naturrasen trainiert, was wohl eine Besonderheit ist. Bin ich damit richtig und gibt es noch besondere Merkmale aus Bergedorf?
Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich irgendwie der einzige Verein noch in ganz Hamburg, der auf Naturrasen trainiert, was uns natürlich bei Auswärtsspielen immer zum Nachteil wird. Aber der Heimvorteil, wenn die ganzen Kunstrasenvereine bei uns antreten müssen, der ist schon schön. Das macht schon richtig Spaß. Die Kinder haben dann da ihre Erfolgserlebnisse. Bei den Herren sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Wenn wir dann irgendwie gegen eine dritte Mannschaft von Rahlstedt zum Beispiel spielen, holen die halt immer die ganzen 40-plus-Leute raus, die halt auch auf Naturrasenhockey spielen gelernt haben. Und da ist der Heimvorteil einfach weg.
Und meckern dann eure Gegner immer oder ertragen
sie? Nee, die freuen sich wirklich, okay, dass es noch einen Naturrasenplatz gibt und freuen sich wirklich immer wie Bolle, wenn sie dann einmal im Jahr gegen uns spielen dürfen. Okay. Also im Erwachsenenbereich.
Ja, und warum habt ihr noch keinen Kunstrasenplatz? Ist es eine bewusste Entscheidung, um diesen Heimvorteil nicht aufzugeben oder dieses Unikat oder woran liegt's?
Nee, also wir hätten schon ganz gern Kunstrasenplatz. Das hängt halt so ein bisschen mit der Behörde zusammen, muss man ganz klar sagen. Unser Grundstück, wo der Sportplatz drauf ist, steht halt im Bebauungsplan, sodass die Behörde da halt ja lieber Immobilien hinsetzen möchte, als uns eine Sicherheit für 20, 30 Jahre zu geben, ja, für einen Kunstrasen. Und ja, die brauchst du ja. Klar. So, der Vorteil ist so ein bisschen, die Behörde könnte ja auch sagen, wir wollen jetzt hier bauen. Aber im Nutzungsrecht steht halt, dass wir nur quasi vom Hof gejagt werden, wenn es eine Alternativfläche für uns gibt. Ja. Die gibt es in Bergedorf leider nicht so wirklich. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Es war jetzt die letzten Jahre immer im Gespräch, dass wir auf die Sportanlage in Wentorf, die ja mal dem Hamburger Sportbund auch gehörte, umziehen und da einen Kunstrasenplatz gebaut bekommen. Aber das hat sich so ein bisschen zerschlagen.
Also wie man raushört, in dieser Zeit eher doch ein bisschen ungewöhnlich, noch mit Naturrasen zu spielen. Aber lass uns gerne noch mal kurz über die Hockeyabteilung sprechen. Wie viele Mitglieder habt ihr da?
Ja, wir bewegen uns immer so zwischen 80 und 110 Mitgliedern. Du hast natürlich die Problematik, wenn du Kinder hast, die ein bisschen talentierter sind oder mehr wollen, besonders dann ab 12 Jahren und älter, die dann natürlich gucken, Naturrasen, wo in der Nähe gibt es einen Kunstrasen und dann halt wechseln. So, das ist halt ein großes Problem bei uns. Deswegen ist es immer so zwischen 80 und 110 Mitgliedern, wenn man mal addiert, was so in den letzten 6 Jahren gewechselt ist, könnten wir locker über 200 Mitglieder haben.
Du engagierst dich auch ehrenamtlich im Hamburger Hockeyverband als Staffelleiter der Damen und Herren. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also Klaus Korn hat es ja vorher gemacht. Der hat ja dann quasi seine Tätigkeit abgegeben. Und ja, dann haben sie halt gesucht und ich engagiere mich gerne. Hab dann, ich sag mal, vorsichtig auch so ein bisschen den Finger drauf, dass das alles mit den Spielplänen und so ein bisschen schneller geht. Ja, so, du kannst da viel mitgestalten, Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Ich bin halt ganz klar dafür, eine Saison ist vorbei. Ja, warte nicht 4, 6, 8 Wochen, sondern Saison ist durch. Also nächste Saison, Spielplan fertig machen, zack, was auf dem Tisch ist, muss weg.
Du hattest irgendwie so einen Einblick schon gegeben, was sind die Aufgaben eines Staffelleiters? Klar, den Spielplan irgendwie zu gestalten. Ist es das Einzige oder was kommt nochmal so dazu?
Also bislang war es jetzt so, dass man den Spielplan macht, dass man im Anschluss die Spielberichtsbögen kontrolliert, dass nicht ein Spieler, der normalerweise erste Herren spielt, bei der zweiten eingesetzt wird. So, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. So, für diese Saison kommt jetzt noch dazu, dass ich die vereinsneutralen Schiedsrichteransetzungen mitmache. Und das ist das einfach. Also du musst natürlich dann in der Saison auch ein bisschen bearbeiten, wenn die Vereine dann kommen und sagen, ja, hier, wir haben jetzt Corona-Fälle zum Beispiel, ja, dass man dann halt guckt, okay, wie viele sind es? Seid ihr noch spielfähig? Stimmen wir in der Spielverlegung zu? Ja, oder Vereinen, denen dann einfällt, wir haben am Wochenende die Anlage voll, wir müssen verlegen oder Heimrecht tauschen. So, das sind dann so die normalen Arbeiten, die in der Saison dann anfallen.
Und wie hoch ist so dein täglicher, wöchentlicher Aufwand dazu? So, wenn man so das Medium nimmt, jetzt mal Corona ausgeblendet, da war natürlich wahrscheinlich dann noch eine besondere Herausforderung. Aber gehen wir mal jetzt vom normalen Spielbetrieb aus. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit musst du da investieren?
Ja, das kann man pauschal tatsächlich nicht so sagen. Es hängt dann natürlich auch davon ab. Du hast ja auch die normalen Spielverlegungen, die kommen. Ich sag mal, die Spielberichtsbögen in der Saison zu kontrollieren, so, das ist ein Zeitaufwand von 2, 3 Stunden, okay, ja, pro Woche. Und dann guckst du halt Verlegungen, wenn da was ist. Das zieht sich dann ja über Tage, dann kommt mal eine Mail, dann wird geantwortet, der nächste schreibt einen Tag später. So, das sind dann irgendwie immer so 5 Minuten, aber pauschal kann man das jetzt nicht so sagen.
Und wenn jetzt ein Verein, du kontrollierst den Spielberichtsbogen und du stellst fest, dass ein Spieler eingesetzt worden ist oder auch eine Spielerin, die nicht hätte eingesetzt werden dürfen, dann gibt es wahrscheinlich einen festgelegten Strafenkatalog oder musst du dann auch rumdiskutieren, wie gnädig du dann sein sollst oder ob das Spiel jetzt gegen den Verein gewertet wird oder ob es ein Wiederholungsspiel gibt oder was auch immer. Aber da gibt es wahrscheinlich feste Regularien,
genau,
oder?
Genau, es gibt einen klaren Strafenkatalog. Wenn ein Spieler oder Spielerin eingesetzt wird, die nicht spielberechtigt ist, wird das Spiel halt gegen die Mannschaft gewertet mit 0-3 Toren und es gibt eine Geldstrafe.
Okay, aber da brauchst du dann nicht mehr diskutieren, das ist dann
das
so.
Das ist dann so, genau.
Okay.
Du bekommst bestimmt in der Saison auch viele Fragen von den Vereinen. Was sind da so die häufigsten Anliegen, die dich da erreichen?
Das häufigste Anliegen ist tatsächlich, wieso funktioniert das System nicht? wenn du den Spielberichtsbogen ausfüllst, da musst du wirklich, also das geht mir ja auch so, wenn ich es kontrolliere oder für TTK oder Bergedorf den Spielberichtsbogen ausfülle, du fliegst halt immer wieder aus dem System raus. Ja, also das ist halt ein absolutes Manko. Ich finde es gut, dass es digital ist, ja, und nicht mehr in Papierform. Das wäre dann deutlich höher Zeitaufwand für einen Staffelleiter, die ganzen Papiere da zu sortieren und abzuhaken und so weiter. Da ist das digital schon deutlich besser. So, aber das stürzt halt dauerhaft irgendwie ab. Ja, da regen sich die Vereine zu Recht auch drüber auf. Ja, und dann halt Spielverlegungen. Ja. Gerade erst vor 2 Wochen gehabt, da ruft mich Donnerstag ein Verein an, wir haben morgen ein Spiel, wir müssen das verlegen. So, wo ich auch da stehe und denke, ja, warte mal kurz, wieso kommt ihr damit 24 Stunden vorher?
Sehr, sehr kurzfristig.
Ja, ja. So, dem habe ich dann ausnahmsweise zugestimmt, obwohl es nicht zulässig ist. Normalerweise musst du 14 Tage vorher einen Verlegungsantrag stellen. Da haben wir dann aber ein Auge zugedrückt, weil die Gegebenheiten und die Argumente überzeugend waren.
Gibt es mittlerweile vielleicht auch Fragen, die du einfach nicht mehr hören kannst, wo du vielleicht schon sogar Standardantworten vorgefertigt hast?
nee, das also vorgefertigt nicht. Aber das ist halt schon das Verlegungsthema kurzfristig. Das ist halt mega nervig, weil ich finde, die Termine stehen alle so lange fest. Ja? Und wenn du natürlich irgendwie mit Corona dann kurzfristig 5, 6 Ausfälle hast oder so, dann ist das was anderes. Aber grundsätzlich weißt du an dem Wochenende, wenn du planst richtig als Mannschaft, ja, dann weißt du, da ist die Hochzeit. Ja? Und das fällt dir nicht 2 Tage vorher ein, dass 10 Spielerinnen auf der Hochzeit eingeladen sind. So, das sind halt so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen.
Korrekt. dann hilft vielleicht auch mal ablehnen, lernen durch Schmerz.
Genau, ja, da lehne ich das auch, also da habe ich das auch abgelegt, den Fall gab es diese Saison auch schon.
Genau.
So, das fanden die natürlich alle nicht so lustig, so haben das Spiel dann trotzdem irgendwie gewonnen, ja, mit anderen Spielerinnen, so denke ich mir halt auch, dann frag doch nicht, funktioniert ja, doch so.
Absolut, genau.
Wie lange machst du das jetzt schon als Staffelleiter? Hast du gemerkt, dass du mit der Zeit vielleicht auch ein bisschen strenger geworden bist, dass du am Anfang vielleicht nochmal eher gesagt hast, okay, das lassen wir nochmal durch und mittlerweile ein bisschen härter geworden? Kannst du das so feststellen?
Ja, kann ich feststellen. Ich habe ja mit der Jugendstaffelleitung angefangen vor 3 Jahren, die WU12 gemacht und im Jugendbereich finde ich, kann man da schon ein bisschen entspannter mit umgehen. Da sind die Regularien auch ein bisschen anders, wenn ein Spiel ausfällt am Wochenende, kannst du es innerhalb von 5 Tagen nachholen. So, im Erwachsenenbereich musst du vorspielen sozusagen. Ja? Also wenn du sonntags spielst und weißt 2 Wochen vorher, wir können da nicht, dann musst du es vor dem Sonntag gespielt haben und kannst nicht sagen, okay, ich spiele da drauf den Mittwoch.
Du hast schon uns einen Einblick gegeben, was so die größten Herausforderungen sind. Mir fiel jetzt so ein, die IT läuft nicht so richtig. Da wäre nochmal das Thema, dann mehr Verständnis bei den Vereinen, dass sie einfach auch begreifen, dass man eben halt Spiele aus nichtigen Gründen nicht 24 Stunden vorher erst absagt. Gibt es noch weitere Herausforderungen, die du noch unter den Tisch fallen lassen hast? Oder war es das eigentlich auf dem Punkt?
Also noch ein Problem ist das Schiedsrichterthema, ganz klar. Du bist ja auf die Vereinsansetzungen angewiesen so ein bisschen. Also wenn der Spielplan rauskommt, dann werden Vereinsansetzungen gemacht. Also zum Beispiel Alster spielt gegen UAC in der 2. Verbandsliga Herren und da muss dann der HTRC pfeifen, wird da angesetzt. So, und das ist halt auch immer ein Punkt, dann treten die Leute einfach nicht an zum Pfeifen. Also jetzt nicht der HDHC, aber es gibt halt Vereine, die dann nicht antreten. So, und dann stehen die beiden Mannschaften da, müssen dann vielleicht einen Auswechselspieler pfeifen lassen, wenn keine Zuschauer da sind oder nur Eltern, die keine Ahnung haben.
Ja.
Das ist halt schon immer sehr schwierig.
So, und das hast wird du da Sanktionsmöglichkeiten? Ja, okay. Ja.
Genau. Das auch kostet dann 80 € fürs nicht antreten. Genau, und grundsätzlich, ich glaube, das ist bislang noch nicht vorgekommen, aber wenn du es 3-mal machst als Verein, kriegt die höchstspielende Mannschaft 3 Punkte abgezogen. Also wenn ich jetzt beim Beispiel HDRC bleiben würde, ja, die treten 3-mal zum Pfeifen nicht an, würde die Bundesligamannschaft unterm Strich 3 Punkte abgezogen bekommen.
Okay. Und der Grund, warum sie dann nicht antreten, ist das auch so ein Thema, gibt es da auch Fachkräftemangel? Gibt es eigentlich zu wenig potenzielle Schiedsrichter, die ein Verein abstellen könnte und deswegen kommt zur Ausfallerscheinung? Oder wie schätzt du das ein?
Also das Schiedsrichterthema ist allgemein sehr schwierig in Hamburg. Wir kriegen es auch aktuell jetzt für die nächste Saison wohl nicht hin, weil wir akuten Mangel haben, die Oberliga zu besetzen. Ja. Da wird auch erstmal über vereinsneutrale Ansetzungen gearbeitet und dann wird halt geguckt, okay, wenn wir es doch schaffen, stellen wir jemanden hin. Aber es gibt einen akuten Mangel an Schiedsrichtern in Hamburg.
Und woran glaubst du, liegt das? Also wenn ich das jetzt mal über die Sportarten hinweg bewerten darf, geht es doch beim Hockey eigentlich noch sehr diszipliniert zu. Ich denke an manche, lesen wir auch teilweise in der Presse, dass es da sogar zu Handgreiflichkeiten im Amateurfußball und Ähnliches kommt. Und da geht es ja, sage ich mal, im Hockey noch sehr gesittet und zivilisiert zu. Und trotzdem gibt es diesen Mangel. Kannst du das irgendwie greifen? Warum hat keiner Lust dazu irgendwie?
Also ich kann es nicht nachvollziehen. Okay. Ich glaube, dass einfach auch dass du viele breitensportorientierte Menschen da hast, also besonders in den unteren Ligen. Und wenn die dann zusätzlich zu ihrem Zeitaufwand des Spiels alleine dann noch zusätzlich irgendwie mitten in die Stadt fahren sollen, um da ein Spiel zu pfeifen, dass da einfach irgendwo so eine Schwelle ist.
Das Thema Zeit, ja.
Okay. So. Aber was halt dann klar sein muss, wenn ich das nicht wahrnehmen kann, dann kommuniziere ich das doch bitte vorher. Schreibe ich eine Mail an die Vereine, ruf an, informiere den Staffelleiter, wir schaffen das am Samstag nicht, Schiedsrichter zu stellen und dann können die Vereine selber im Vorwege gucken, okay, da schreiben wir unseren Betreuer an, dass der kommt, dass der dann pfeift. So. Das findet aber nicht statt.
Wäre ein lösungsorientierter Ansatz, also Kommunikation, Sensibilität entwickeln, okay.
Als Staffelleiter verfolgst du ja im Prinzip alle Ligen sehr genau. Hast du da irgendwie eine Liga, wo du sagst, die findest du irgendwie am spannendsten?
Also ich finde natürlich die Oberliga immer sehr interessant, weil du da ja am Ende der Saison, das war ja jetzt am vergangenen Wochenende, waren Aufstiegsspiele von der Oberliga in die Regionalliga. Da findet dann ein Relegationsspiel statt zwischen dem Oberligameister Hamburg-Schleswig-Holstein und dem Meister aus Bremen-Niedersachsen. So, dass du da so ein richtiges K.O.-Spiel nochmal am Ende der Saison hast. Das finde ich ganz spannend immer. Ansonsten war jetzt dieses Jahr waren schon relativ schnell oder früh die Aufsteiger klar in den Ligen.
Du hast ja eben schon über die Probleme der kurzfristigen Absagen gesprochen. Was wünschst du dir für die laufende Saison vor allem von den Vereinen? Ist bestimmt auch einer der Wünsche, die Fristen einzuhalten,
genau,
oder?
Genau, die Fristen einzuhalten. Die Spielpläne für die neue Saison habe ich jetzt am vergangenen Wochenende den Verein geschickt. Ja, die Saison geht Mitte August los. Also genug Zeit für eine gute Planung, um nicht andauernd auf Verlegungswünsche zu kommen.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz zu unserem Anfangsthema zurückkommen und zwar noch mal nachhaken, ob du hauptberuflicher Trainer bist und wie da so dein Werdegang ist. Wolltest du schon immer Trainer werden sein?
Jein. Also als ich noch selber zur Schule gegangen bin, war so meine Idee, Lehrer zu werden. So.
Aha, okay.
Das hat dann aus schulischen Gründen nicht so ganz hingehauen, sage ich jetzt mal salopp. Und habe mich dann, hatte auch einen Trainer, der das hauptberuflich gemacht hat, und habe gesagt, also wenn der das kann, kann ich das auch hauptberuflich machen. Ja. Und habe mich dann mit 18 auch relativ schnell dafür entschieden, das hauptberuflich zu machen.
Welche Fächer wären es sonst geworden als Lehrer? Sport ja wahrscheinlich dann?
Deutsch und Sport, ja.
Ja, und ich sag mal, aus deiner Tätigkeit lernst du auch viel über Kommunikation und siehst die Kommunikationsdefizite bei vielen anderen Seiten. Also insofern hast du wahrscheinlich jetzt autodidaktiv aus deinem Job heraus, hauptamtlichen Job, Trainer, Staffelleiter und ähnliches zu sein, auch das Moderieren gelernt und in Interessenkonflikte einfach auszugleichen und ähnliches. Ne? Insofern hilft dir das, glaube ich, auch, diese Thema Staffelleiter und auch Trainer. Ich glaube, da kann man aus beiden was mitnehmen und das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut, ne? Wie ist dein Empfinden?
Ja, also das auf jeden Fall. Das ergänzt sich sehr gut miteinander. Ja, durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und auch mit den Eltern bist du ja sowieso immer, ich sag mal, im Austausch. Ja. Ja, und versuchst lösungsorientiert zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir geholfen hat, auch diese Staffelleitung zu machen, ja. Weil du dadurch natürlich voll im Thema bist, lösungsorientiertes Handeln, ja, und das ist es ja als Staffelleiter im Endeffekt auch nur.
Genau, ja.
Wie ist denn die Kommunikation auch immer so mit den Eltern im Jugendbereich? Gibt es da manchmal auch so spezielle Fälle oder fällt das immer leicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist schon, gibt immer deine zwei, drei Pappenheimer, sag ich mal, ne, die sich auch. Also das Problem ist natürlich ganz klar in der heutigen Zeit dieses Smartphone. Ja? Also die Eltern oder ich als Trainer ja auch ab und zu, man hält sich halt nicht mehr so an Gepflogenheiten. Ja? Dass auch irgendwann der Trainer mal Feierabend hat. Ne? Dass du dann wie um 22.30 Uhr, wo du denkst, irgendwann ist auch mal gut, dann irgendwelche WhatsApps von Eltern bekommst, wegen Training am nächsten Tag, wo ich mir denke, schreib das am nächsten Tag. Ich habe auch irgendwann mal meine Ruhe. Das ist halt schon ein Problem mit den Smartphones.
Also da auch nochmal die Bitte an die Eltern quasi durch die Podcast-Folge. Wir haben jetzt schon einmal gehört, dass das ehrenamtliche Engagement der Eltern vor allem eigentlich auch immer ganz gut ist im Hockeybereich. Wie ist das bei euch im Verein? Habt ihr da auch viele Eltern, die sich engagieren ehrenamtlich?
Ja, also das geht natürlich mit so Trainingseinheiten los, ja, wo dadurch, dass ich das ja hauptberuflich mache, aber irgendwo auch in meinem Zeitkontingent eingegrenzt bin, auch dann, ich mache ja auch noch beim TTK Sachsenwald drei Mannschaften, dass du natürlich auch Eltern hast, die immer wieder ihre Hilfe anbieten. Ja, ganz einfaches Beispiel bei meiner weiblichen U14. Bis zur letzten Saison hatte ich halt eine Mutter, die auch ausgebildete Fitnesstrainerin ist, die dann einmal die Woche das Fitnesstraining mit den Mädels gemacht hat. Cool. Ja, also die sich da wirklich auch ehrenamtlich mit engagiert hat. Das haben wir jetzt bei den Jungs, starten wir das im Winter. Das ist ein Vater, der ist Fußballtrainer, der wird dann das Fitnesstraining mit den Kids machen, dass ich da ein bisschen entlastet werde. Und bei den Spieltagen sind die Eltern alle immer da. Also das ist sensationell. Packen Oma, Opa alle mit ein. Also was wir da immer an der Fanbase haben, ja, bei den Kleinen, auch bei den Großen, da kommen immer alle mit. Das ist ganz cool.
Bist du auch privat in der Ecke Bergedorf-Sachsenwald verwurzelt oder musst du da immer hinpendeln?
Nee, ich wohne tatsächlich auf unserer Sportanlage,
ja, okay, super,
in
ja.
Bergedorf. Also da gibt es eine Hausmeisterwohnung, sage ich jetzt mal bewusst. So, die haben sie mir halt zur Verfügung gestellt, ja, so, sodass ich ja. quasi wunder, also deswegen mit dem Kunstrasen, ne, dann würde ich meinen Garten verlieren, mal salopp ja, gesagt. Ne? Das wäre natürlich auch irgendwie schade. Ne? Aber ja, ich wohne auf der Sportanlage. Also zum TDK muss ich dann pendeln, aber das ja. ist ja halt mit dem Fahrrad in 10 bis 15 Minuten.
Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tief verwurzelt
ja.
mit der Region
Richtig.
Und mit dem Verein. Ja.
ja.
Du hast gesagt, Sportlehrer wäre auch eine Option für dich gewesen. Da wäre es ja aber auch nicht nur im Lehrplan um Hockey gegangen. Hast du auch noch andere Sportarten, für die du dich sehr interessierst und die du auch verfolgst, so neben dem Hockeysport?
Ja, logischerweise Fußball.
HSV oder St. Pauli?
Gar nichts von beiden.
Gar nichts.
Daher weiß ich nicht. Also ich bin... Meine Mannschaft von den Herren, das sind natürlich alles HSV-Fans und ich muss dann auch immer den Spielplan vom HSV neben unseren Spielplan halten, weil die dann auch ins Stadion wollen und dann gucken, okay, wann setzen wir das Spiel an? HSV spielt Samstag, dann spielen wir Sonntag. Nee, also ich bin ja aus Düsseldorf und deswegen Fortuna-Fan und verfolge Fußball natürlich. Und Tennis spiele ich auch noch nebenbei ab und zu. Aber das würde ja im Schullehrplan dann wahrscheinlich nicht vorkommen. Das wäre ein bisschen schwierig. Ja, aber sonst halt, was im Fernsehen so läuft, ne?
Du sagst eben, Mensch, Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, das Herz der Heimat natürlich verbunden. Was war damals eigentlich der Impuls, hier in den Norden zu kommen, also Richtung Hamburg? Was war da der Auslöser?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war vor 10 Jahren, 11 Jahren, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, schon mal bei der TSG Bergedorf. Okay. Hab dann nach einem Jahr gesagt, okay, ich will doch noch mal irgendwie so richtig mit Kunstrasen. Ja. Bin dann wieder da weg und mein Vertrag in Kronberg war halt ausgelaufen. Ja. Dann habe ich halt geguckt, okay, was machst du? Wollte aber wirklich erstmal wieder in gewohntes Umfeld, sage ich mal. Ja, und dann war natürlich der Kontakt zu Bergedorf nie abgebrochen über die Jahre. Und ich fand die Idee halt oder die Vorstellung ganz cool, dass du wiederkommst, ja, Jungs und Mädels, die du irgendwie mit 10, 11 trainiert hast, ja, dann wieder zu übernehmen, ja, und die dann irgendwie in die Herren und Damen reinzuführen. Das fand ich halt irgendwie mega spannend, die Idee. Ja. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, wieder nach Hamburg zu kommen.
Ja, ich sage ja doch, tief verwurzelt hier oben.
Ja.
Hamburg gilt ja bundesweit als Hockey-Hochburg. Wie ist das denn in Düsseldorf? Ist das irgendwie vergleichbar? Ist in Düsseldorf Hockey auch so hoch angesehen quasi? Oder gibt es da Unterschiede?
Ich finde den Vergleich schwierig, weil du natürlich in Hamburg unfassbar viele Vereine hast und Düsseldorf, das kann man nicht so ganz vergleichen. So, ich finde, der Vergleich hinkt immer so ein bisschen, weil du natürlich Hamburg auch als Bundesland hast. So hinkt es ein bisschen. In Düsseldorf hast du halt 5 oder 6 Hockeyvereine, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wird halt auch viel gespielt. Ja, mein Heimatverein, Düsseldorfer Hockeyclub, ist halt auch ein Riesenclub. So, deswegen, ja. Ich bin da immer, muss ich gestehen, wenn ich diesen Begriff Hockey Hauptstadt Hamburg höre, ja,
gehst ist du halt, gar nicht so mit.
Ja, vielleicht, also 50-50, weil ich finde es halt immer schwierig zu vergleichen, ja, weil du kannst nicht eine Stadt in Nordrhein-Westfalen vergleichen mit einem Bundesland. So, deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig.
Na klar, Flächenstaat gegen Stadtstaat, ne? Genau, das ist die Thematik. Gut, und bist du hier aktiv im Bereich Stadtstaat? Hast du gesagt, die Besonderheit, hatten wir schon vorhin drüber gesprochen, Kunstrasen versus Naturrasen in Bergedorf, und sagtest, Mensch, dass viele dann auch bei dir anfangen, im Bergedorf anfangen und dann sagen, Mensch, jetzt möchte ich aber nochmal auf Kunstrasen. Für mich ist das so eine Interpretation, dass Bergedorf auch auf hohem Niveau, aber schon so eine Art Ausbildungsverein auch ist. Also die dann, du sagtest es vorhin im Nebensatz, wenn die dann noch weiter und höher spielen wollen und da wird nun mal eben auf Kunstrasen gespielt, dann verlassen sie auch Bergedorf. Also es ist fast so wie der SC Freiburg im Fußball. Irgendwann gehen sie dann weg, dann irgendwo. Verfolgst du dann die Spielerinnen und Spieler, die dann woanders hingehen, noch so aus der Ferne weiter? Was für einen weiteren Weg die dann dort machen, wo du den Grundstein in Bergedorf mit denen gemeinsam gelegt hast?
Ja, ja. Also das verfolge ich schon. Also ich habe auch einen akuten Fall gerade. Ja. Eine Spielerin, U14, ist jetzt zur Feldsaison zur TG Heimfeld gewechselt, weil sie auf Kunstrasen spielen will, hat da tatsächlich auch den Sprung in die Regionalligamannschaft geschafft, macht bei uns in Bergedorf noch Co-Training bei den kleinen Kids, so dass ich da auf jeden Fall immer mitkriege, was passiert, ja, und bin da halt mit ihr auch im städtischen
Haus. Ja klar, das macht dann ja auch stolz sozusagen, ein Baustein auf dem Weg dahin und ja, wie es immer im wirklichen Leben ist, die Grundsteinausbildung oder die Grundausbildung ist das Wichtigste, weil das ist die Voraussetzung, das Fundament, um weitere Höhen zu erreichen. Und das bist du dann.
Ja. Ja, wir haben bei der kurzen Ecke immer eine Rubrik, und zwar 10 schnelle Fragen, aufgeteilt in 5 Hockeyfragen und 5 private Fragen. Und ich würde sagen, starten wir mal die Schnellfragerunde,
oder? Willst du wieder anfangen?
Ja. Ich fange wieder an. Gerne. Das sind Entweder-Oder-Fragen, deswegen gerne schnell und spontan antworten. Und ich lege jetzt einfach mal mit den 5 Hockeyfragen los. Feld oder Halle?
Ganz klar Hallenhockey.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand, weil in der Halle, wo ich lieber spielen will, ist die argentinische Rückhand verboten.
Laut oder leise auf dem Platz?
Schreihals.
Technik oder Athletik?
Technik.
Jetzt verlassen wir den Hockeybereich. Berge oder Meer?
Meer.
Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Anruf oder Textnachricht?
Anruf.
Aber nur vor 22:30 Uhr, ne? Absolut. Staubsaugen oder abspülen?
Wischen.
Wischen, ja.
Oh, auch mal eine ganz neue,
auch eine neue
Option.
Variante. Lieber Paco, es hat viel Spaß gemacht. Schön, dass du uns Zeit geschenkt hast. Auch schon fast eine Tradition, wie die Kurzfragen ist es. Wir sind ja nun hier bei der Quirin Privatbank und sprechen sehr viel über Hockey. Und wir möchten unseren Gästen immer die Möglichkeit geben, eine Finanzfrage zu stellen. Ich bin ja nun Banker. Was du schon immer wissen wolltest aus dieser komischen Bankenbranche, einfach fragen raus. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten und die gebe ich nicht. Insofern, was hat dich schon immer interessiert rund um diese merkwürdige Bankenwelt? Oder vielleicht findest du sie auch gar nicht so merkwürdig, weiß ich nicht.
Gutes Thema. Bin ich gar nicht drin, muss ich gestehen.
Altersvorsorge? Ist das ein Thema, was dich interessiert, wo du sagst, nö?
Ja.
Nur als Beispiel.
Ja, Altersvorsorge. Ja. Doch.
Wird immer viel geredet drüber. Ne? Jeder sagt immer, du musst was privat für deine Altersvorsorge tun. Nur seiner sagt jetzt, wie wirklich sozusagen. Also der Rat dort ist, und das ist dann nicht das Gesetz der großen Zahlen, sondern das Gesetz der kleinen Zahlen. Einfach zu schauen, wenn ich meine Eingaben, Ausgaben monatlich rausschaue, auch schon mit kleinen Beträgen, einfach mal anfangen. Ne? Das kann auch 25 Euro im Monat sein. Es multipliziert sich dann einfach. Und man muss, sage ich mal, sich vor Augen führen, wenn ich jetzt 25 Euro im Monat aufs Jahr hochgerechnet, sind es dann auch schon 300 Euro, mal 10 Jahre sind schon 3.000 Euro, und wenn ich dann das multipliziere und dann in kostensparende Aktienfonds investiere, sogenannte ETFs, die wenig Kosten haben, weil gerade bei der Altersvorsorge und langen Laufzeiten ist es wichtig, auf die Kosten zu achten. Ne, dass wenn ich 25 Euro einzahle, auch 25 Euro ankommen in meinen Sparvorgang und nicht nur 18 Euro. Ne, das ist immer ganz wichtig, und das ist dann häufig bei irgendwelchen tollen Rentenversicherungsverträgen eben nicht so. Einfach anfangen, ne? Und okay. Keine Scheu vor kleinen Beträgen zu haben, das funktioniert alles, das geht so, und die Dauer macht es dann aus, sage ich mal, kann ich nur jedem empfehlen, um halt nicht abhängig zu sein von, ich sag mal, politischen Entscheidungen, wann denn wie welche gesetzliche Rente zum Tragen kommt. Das wäre sozusagen mein Thema. Das ist für dich wichtig, das ist auch für junge Sportler wichtig, auch für Profisportler dann, die irgendwann dann auch mal ein zweites Leben nach ihrer Karriere noch haben. Also insofern einfach machen und auch mit kleinen Beträgen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Da werde ich dann mal mit anfangen.
Ja, genau. Es tut gut. Ja, das war wieder heute die kurze Ecke, der Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hockeyverband und unterstützt von Run Forward Media durch Marie. Und herzlichen Dank, Marie, für die kurzweilige 30 Minuten jetzt mit Paco. Herzlichen Dank an dich, Paco. Drücken alle Daumen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Daumen drücken soll, dass ihr einen Kunstrasenplatz bekommt. Eher nicht. Behaltet euren Rasenplatz und dass die Stadt Hamburg einfach zur Besinnung kommt und euch einfach in Ruhe lässt und macht. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit ihr auch ein bisschen Planungssicherheit hast und du dann auch dort walten und schalten kannst, so wie du es weiterhin erfolgreich möchtest.
Und wir drücken die Daumen, dass nach 2 22.30 Uhr keine Anrufe mehr kommen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Ziel. Und an dieser Stelle auch nochmal danke von mir für deinen Besuch heute. War ein sehr spannendes Gespräch. Und ja, auch dir Dankeschön, Heiko.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Hat Spaß gemacht. Super. Danke.